Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Ja, die Role Models aus dem Buch, die finde ich echt cool, weil das sind natürlich wirklich authentische Frauen. Und das sind auch Frauen, die haben ein was erkannt, dass sie in einer Branche, in einer Männerbranche, in der klassisch sehr viele Männer arbeiten, ihre Seltenheit zur Besonderheit machen. Ganz oft passiert das aber Frauen, dass sie dann so am Rande der Verzweiflung sind, dass die eben aufhören mit der Verhandlung. Wir haben es vorhin schon mal drüber besprochen. Eigentlich bräuchtest du als Frau in einer Männerdomäne 2000% Selbstvertrauen, damit unterm Schnitt 50 übrig bleiben.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie erobern Frauen Männerwelten? Für dieses Gespräch habe ich erneut die Autorin und Beraterin Katrin Leinweber eingeladen, die zuletzt in Folge 153 zum Thema »Wie erreiche ich persönliche Bestleistung?« hier im Podcast zu hören war. Zum Buch: Wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten, erschienen im Gabal Verlag. Frauen müssen oft härter arbeiten, um dieselbe Anerkennung und Vergütung wie ihre männlichen Kollegen zu erhalten. Zudem gehören Vorurteile, Stereotype anmachen und tradierte Klischees leider immer noch zum Berufsalltag vieler Frauen. Wie kannst du als Frau trotzdem deine beruflichen Qualitäten und Fähigkeiten überzeugend, selbstbewusst und feminin herausstellen? Die renommierte High-Performance-Expertin Katrin Leinweber weiß, wie du in männerdominierten Branchen deine weiblichen Stärken erkennst und entfaltest, um die Businesswelt ordentlich aufzumischen. In diesem Buch erhältst du praxistaugliche Strategien und Tipps, um deine Karriere voranzutreiben und die gehaltliche und berufliche Position zu erreichen, die du verdienst. Lerne, wie du dich souverän und gelassen gegen das Alpha-Männchen-Syndrom, Mentorrupting, Repeating, Stutenbissigkeit und Konkurrenzdenken zur Wehr setzen kannst, ohne das Verhalten deiner männlichen Kollegen imitieren oder das bissige Alpha-Weibchen spielen zu müssen. Finde stattdessen männliche und weibliche Verbündete, mit denen du kooperieren und gemeinsam erfolgreich sein kannst. Denn eins steht fest: Der Markt braucht starke Frauen wie dich. Das Buch bietet erfrischende Wege, um mit Sprüchen, Vorurteilen und Macho-Attitüden schlagfertig und wirkungsvoll umzugehen. Strategien, wie Männer und Frauen in der Wirtschaft gemeinsam voneinander profitieren, wertvolle Tipps, was Männer beitragen können, um Frauen in Männerdomänen zu unterstützen, ohne gleich zum Frauenversteher werden zu müssen. Und jetzt freue ich mich sehr, dass sie wieder hier ist. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
Hör mal, lieber Danny, ich danke dir von Herzen und fühle mich total geehrt und gebauchmietzelt, dass ich erneut dein Gast sein darf.
Ja, du bringst immer so eine positive Energie mit, dass ich mich immer auch schon aufs Wochenende freue. Mit der Energie, die du hier reinbringst in den Podcast, auf die Energie freue. Und da meine meisten Zugriffszahlen ja auch Freitag sind, das heißt, die ZuhörerInnen werden das ja auch an einem Freitag hören, werden wir die Energie gleich mitnehmen. Wir haben jetzt auch schon wieder uns fast eine halbe Stunde verquatscht in einem Vorgespräch, bis wir gemerkt haben, wir sollten langsam mal die Aufnahmetaste drücken. Aber keine Angst, liebe ZuhörerInnen, das Inhaltliche, das kommt alles noch. Ihr habt nur ein nettes, fachliches, sympathisches Geplänkel verpasst. Aber das kriegt ihr ja, wenn ihr uns bucht. Von daher alles fein.
Du weißt ja, die wichtigsten Sachen, Danny, die werden nie in den Meetings besprochen, sondern immer auf dem Gang danach.
Genau. Das heißt, da dürft ihr uns auch gern für buchen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe kurz das Buch schon mal vorgestellt, dich nur ganz kurz. Vielleicht kannst du aber das für die Vorstellung gleich nutzen. Wo kommt denn deine Kompetenz zum Durchsetzen in Männerdomänen her?
Oh, das ist eine schöne Frage, lieber Danny. Ich bin jetzt nicht, und das muss ich gleich am Anfang sagen, das ist mir wichtig, ich bin jetzt nicht die nächste Frauenemanze, die sich mit dem Schwert aufs Pferd schwingt, mit dem sie abends dann die Bratkartoffeln für die Familie schneidet. Ich bin ja 20 Jahre lang im Investmentbereich, im Finanzbereich tätig gewesen. Mein Gott, und ich habe so viele Erfahrungen sammeln dürfen und auch so viele echt geile Anekdoten da erlebt, wo ich gedacht habe, das muss ich irgendwann zu Papier bringen. Und oft traut man sich das gar nicht auszusprechen, um was es da manchmal geht. Aber das war letztendlich, wir teilen bestimmt hier und da noch ein paar Geschichten, das war letztendlich auch ein ausschlaggebender Punkt, dass ich gesagt habe, hey, das muss ich für die Ladies mal aufschreiben und für die Nachwelt festhalten.
Ja, also ich finde das ein super, super wichtiges Thema. Ich bin ja selber Vater zweier Töchter. Meine Diplomarbeit habe ich geschrieben über das Thema die Entwicklung der Frauenfrage in der sozialistischen Theorie von 1789 bis 1914.
Ach, normal. Das finde ich ja mega spannend. Also Danny, bist du ein echter Frauenversteher und Frauensupporter, oder?
Meine Frauensupporter in jedem Fall. Meine Frau würde nicht behaupten, dass ich ein Frauenversteher bin, da bin ich mir recht sicher. Meine Coaches wiederum, da bin ich relativ zuversichtlich, dass die das schon unterschreiben würden. Aber tatsächlich ist das für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen freue ich mich auch, das wieder hier in dem Buch abdecken zu können. Das heißt, ja, ich bin mega Frauensupporter, auch in dem Thema Frauen zu empowern und ja in der Wirtschaft stark zu machen. Und das kann aber in der Regel natürlich eine Frau besser erzählen, die es auch geschafft hat. Von daher, was hat dich dazu inspiriert, ein Buch über Frauen in Männerdomänen zu schreiben?
Ja, also ich glaube einfach, es ist wirklich mittlerweile Zeit und man sieht, der Markt hat einfach total Sehnsucht nach Frauen. Gerade in Domänen, in denen eindeutig mehr Testosteron als Östrogen vorherrscht. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass uns ganz viele qualifizierte Arbeitskräfte fehlen, sondern dass es auch ganz viele Studien gibt, dass Teams, die gemischt sind, also männlich, weiblich, dass die einfach viel, viel besser performen, viel innovativer sind, deutlich größere Unternehmenserfolge bringen. Und deshalb schauen sich natürlich viele Unternehmen, die noch in sehr klassischen Männerdomänen sind, also IT, Automobil, MINT-Bereiche, auch Finanzwesen, vermehrt, um die Ladies einzuladen und auch in die Companies reinzubekommen. Und das finde ich mega.
Ja, ist auch gerade sehr, sehr zeitgemäß. Also die Folge nehmen wir jetzt gerade am 1. März 2024 auf. Und gestern in der Tagesschau, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, war aber die Vorstellung einer Initiative, in dem man auch Frauen mittleren Alters wieder viel mehr in den Fokus rücken möchte, dass die vom Arbeitsmarkt gesehen werden. Und da wurde so schön gesagt, dass Frauen ja immer nicht gesehen werden. Das heißt, wenn sie Anfang, Mitte 20 sind, traut man ihnen nicht so richtig was zu, weil da steht ja der Kinderwunsch, die Kinderplanung in den Raum. Dann mit 30 oder Mitte 30, dann haben sie die Kinder, sind nicht richtig da. Und mit Mitte 40 sind sie gefühlt schon wieder zu alt. Also das war die Vorstellung von Frauen dieser Initiative, wo sie sagt, ey, Arbeitsmarkt, ihr dürft nicht auf diese hochkompetenten Frauen verzichten und die werden aus irgendwelchen Gründen immer übersehen. Von daher, ich weiß noch, als ich Bereichsleiter war, als erstes, was ich gemacht habe, ich habe eine Teamleiterstruktur richtig eingezogen und habe vor allem Frauen in diese Positionen gebracht, weil ich wusste, welche emotionalen und sozialen und empathischen Kompetenzen sie mitbringen und ganz böse gesprochen, die verkaufen sich immer unter Wert. Das heißt, so ein Aufschneider wie ich, die kriegen dann die Jobs, weil sie wissen, wie sie sich verkaufen müssen. Und die Frauen, die im Hintergrund die Arbeit machen, die werden immer übersehen und weiter. Ja, ich sage nicht ausgebeutet, aber Selbstausbeutung ist es ja auch.
Das ist ein Riesenthema, was du gleich ansprichst. Und das sind natürlich auch gerade diese typischen Challenges, die Frauen haben in solchen Bereichen, ja. Das heißt, die müssen mehr leisten als ihre Kollegen, um den Respekt zu bekommen und verdienen nach wie vor leider weniger. Und es ist einfach, also du musst dich mehr reinhängen. Und ich hatte im Vorfeld mit ganz sechs wunderbaren Frauen gesprochen zu dem Buch, einfach für Recherchezwecke. Ne? Also ich hatte jemand aus der Bundeswehr, ich hatte eine Rennfahrerin, ich hatte eine Strategiechefin von einem DAX-Konzern, eine CFO hatte ich dabei, also ganz viele Damen, die wirklich gesagt haben, wie ist es bei Ihnen? Und es war auch eine Riesendiskussion, warum sind wir denn manchmal in Anführungsstrichen so doof und machen immer noch mehr Leistung drauf? Also der Unterschied wirklich hier zwischen Männern und Frauen, ohne das Stereotyp zu machen, ist, dass Männer viel mehr Wirbel um ihre Erfolge machen. Also wenn du in so einer Männerdomäne gearbeitet hast, weißt du, da wird eine Erfolgsgeschichte nicht in einem Elevator-Pitch von 30 Sekunden erzählt, sondern es dauert 10 Minuten. So lange brauche ich bei Starbucks, um meinen Skinny Latte Macchiato zu bestellen. Aber weißt du, das ist der Klassiker. Und Frauen sagen, ja, da habe ich schnell gemacht, war nichts. Und das ist das Problem. Wir leisten eigentlich immer mehr, obwohl es darum mehr geht, die Leistung ein bisschen hervorzuheben und zu zeigen. Und da können wir gerne auf dicke Hose machen. Und ich weiß, Danny, ich werde ganz oft gefragt, na ja, aber ich darf das doch jetzt so Selbstmarketing, darf ich das jetzt so zeigen? Ja, unbedingt. Weil natürlich sagt jede Literatur, bleib authentisch. Aber ich glaube, wenn Frauen von dem, was sie geleistet haben, einfach erfolgreich erzählen, sind die immer noch mal low level oder viel mehr drunter als das, was Männer tun. Und dann können wir gerne ein bisschen auf dicke Hose machen, auch wenn wir echt gerade keine Hosen tragen.
Ja, finde ich total wichtig. Wir hatten gerade im Vorgespräch, habe ich so ein bisschen erzählt von dem Fotoshooting für meine Webseite und hatte ja hier ein paar Models, die so ein bisschen ein paar Szenen mit nachgespielt haben. Und dann habe ich mich gleich wieder in meiner Rolle so ein bisschen verloren als Coach und habe so mit einigen auch so Bodenanker ausgelegt, die man aus der Transaktionsanalyse kennt, diese inneren Antreiber. Das heißt, sei fleißig, sei brav, sei perfekt. Und sind natürlich traumhafte Bilder geworden. Warum? Weil die natürlich super schnell in Resonanz gegangen sind und dann super schnell nachgedacht haben. Und das, das heißt, die haben den konditionierten Treiber, sei fleißig, sei perfekt und gleichzeitig sei brav, das heißt, schneid nicht auf. Welche Erfahrungen hast du da gemacht mit deinen Role Models aus deinem Buch?
Ja, die Role Models aus dem Buch, die finde ich echt cool, weil das sind natürlich wirklich authentische Frauen. Und das sind auch Frauen, die haben einmal erkannt, dass sie in einer Branche, in einer Männerbranche, in der klassisch sehr viele Männer arbeiten, ihre Seltenheit zur Besonderheit machen. Das heißt, die haben sehr viel Wert auf ihre Weiblichkeit gelegt. Und das ist ein Thema, was ich ganz oft beobachte. Frauen versuchen dann so ein bisschen so die Teflon-Lady zu sein und auch das Verhalten der Männer zu kopieren, einfach um zur Gruppe dazuzugehören. Das ist was ganz Menschliches. Sie würden aber deutlich mehr punkten, wenn sie total in ihren Ladylike-Style gehen würden. Wenn sie, da musst du nicht das Weibchen machen, aber das fängt bei den Klamotten an und es geht dann zu solchen wunderschönen Qualifikationen wie eine Emotionalität, die man mit reinbringt. Also ich finde, Frauen sind die besten Profiler überhaupt, weil die können ja am Gesicht alles lesen, Danny. Ich kann bei dir jetzt gerade lesen, dass du drüber nachdenkst, was ich hier erzähle. Und wenn die ihre weiblichen Qualitäten und Stärken leben, ohne das zu stereotypisieren, dann kommen die viel, viel mehr voran, als wenn die Jungs kopieren. Also wir sind ja nicht die besseren Kerle. Und das ist was, das haben die Ladies im Buch alle erkannt, die wirklich in toughen Branchen gearbeitet haben. Und das ist wirklich auch eine Quintessenz. Also Mädels, traut euch wieder Frau zu sein, traut euch auch die Weiblichkeit zu zeigen. Und unter anderem Kleider machen Ladies, ganz klar.
Ja, finde ich einen ganz wichtigen Impuls. Zeige ja auch gerne mal so mal meinen Bundeswehr-Hintergrund nochmal. Ich bin ja 99 zur Bundeswehr gekommen und 2000 die ersten Frauen. Und es gab schon einen Climate Change, also wirklich so einen Kulturwandel, den ich sehr begrüßt habe, der da einhergegangen ist. Aber in den Feedback mit den Kameradinnen ist mir auch aufgefallen, dass die sich stark verändert hatten. Und das ist das, was du gerade gesagt hast, das heißt, ich erinnere mich da an Kameradinnen, die sehr weiblich, sehr hübsch waren, die dann aber sich immer rustikaler gegeben haben. Das heißt, abseits natürlich der Vorschriften, was man nicht zulässig ist, an Körperschmuck, sind sie immer harscher und geworden und die besseren Männer, sage ich mal. Mhm. Und das können sie aber nicht sein, also behaupte ich, das wird nicht gelingen. Und da darf eine Rückkehr stattfinden. Was war denn in deinem Interview deine Erfahrung mit der Kameradin?
Das war so spannend, dass du das erzählst und das finde ich cool, dass du es aufgreifst. Sie ist eine ganz sanftmütige, wunderschöne Frau, wo ich mir gedacht habe, wie kommt sie denn bitteschön zur Bundeswehr? Also so ein richtiges Seelchen, wahnsinnig weiblich. Und sie hat mir dann aber auch erzählt, ich habe manchmal das Gefühl, Frauen werden dann so ein bisschen Teflon-mäßig, weil das ist wie so eine Rüstung, die sie quasi sich anlegen. Ne? Das sind auch die Klassiker, wenn du beispielsweise hier um 7.15 Uhr an der U-Bahn-Station in Frankfurt stehst und siehst mal, wie die Ladies da rauskommen, im Anzug. Halbwegs flache Absätze, nicht zu hoch, nicht zu flach. Da würde jeder italienische Modedesigner wahnsinnig werden. Das ist für mich so wie die Schürze der Frauen in den 50er Jahren. Und die Lady aus der Bundeswehr hat gesagt, sie hatte die Wahl zwischen weiten Hosen oder engen Frauenhosen. Gerade welche Hosen sie angezogen hat.
Die weiten.
Natürlich hat sie die weiten Hosen angezogen, weil bei den engeren Hosen, die da auch enger an den Oberschenkeln angelegen hat, hat sie total viele Sprüche von ihren Kameraden gedrückt gekriegt. Und wenn du als Frau da performen willst und du kriegst die ganze Zeit wirklich so schräge Anmachen, ich meine, da können ganz viele Frauen Dinge erzählen. Und das passiert natürlich Jungs auch, aber Frauen hören sich da wirklich viel an. Da denken viele auch pragmatisch, dann mache ich es jetzt halt wie die Jungs. Und da nehmen wir uns relativ viel Erfolgspotenzial raus für Mädels.
Aber was sind denn so die Stereotypen und Vorurteile, gerade für Frauen in männerdominierten Branchen? Was erleben die?
Also die hören relativ viel und ich muss vorab sagen, es gibt doch ganz viele Vorurteile gegen Männer. Also mein Mann kann wahrscheinlich einen ganzen Katalog aufmachen, weil ich ihm immer so an den Kopf haue. Aber es gibt ganz viele Vorurteile, die wir Frauen hören. Klassiker natürlich, haben wir vorhin schon gesagt, Thema Emotionalität. voll leise, Chantal. Also Klassiker, Frauen sind zu emotional, die sind nah am Wasser gebaut. Und ich muss da fairerweise auch eine Anekdote erzählen. In meinem ersten Job im Finanzbereich saß ich im großen Handelssaal und als ich dann da gekündigt habe, reines Jungsteam, kam natürlich mein Vorgesetzter mit Blumenstrauß und auch meine Kollegen. Natürlich habe ich da geheult. Das war für mich total klar. Wieso sollte ich da meine Abschiedstränen verdrücken? Ne? Und dann meinte mein Chef, Frau Leinweber, das war der schlimmste Moment für mich. Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte auf Ihre Emotionalität. Das passiert tagtäglich. Also Frauen sind zu emotional, ganz klar, kann man Haken dran machen. Frauen haben natürlich keine Ahnung von Technik. Und das ist wirklich ein Mythos, der immer noch nach wie vor besteht, weil man früher gedacht hat, dass das männliche Gehirn mathematisch besser bewandert ist. Und das ist in einer gewissen Phase des Lebens, und zwar als Jugendliche, ist das so, aber das gleicht sich total aus hinten raus. Also nimm beispielsweise eine Nicola Winter, unsere deutsche Astronautin. Natürlich hat die ein IQ technisch, mathematisch das kracht. Das ist ja total klar. Also das ist ein Vorteil. Weiteres Vorteil, wir können uns nicht durchsetzen. Und dann denke ich an meine Kinder. Ja, stimmt. Aber in Business-Situationen ist es natürlich, kannst du das lernen. Das ist ganz klar. Großes Vorurteil, Frauen können nicht führen. Wir sind keine guten Führungskräfte. Ich glaube, jede Mutter, die zu Hause als Regentin eine Familie hat, die den Laden da am Laufen hält und die täglich, und das muss man wohlgemerkt sagen, 4,5 Stunden mehr Arbeitsaufwand hat als ihr Partner, weil wir die Pflegearbeit übernehmen, weiß, wovon ich spreche. Das sind Premium-Mitarbeiterinnen. Die können führen, die können Ansagen machen und die können ganz genau abspüren, wie sie ihre Gruppe mitnehmen oder ihre Familie mitnehmen, dass es läuft. Und was gibt es noch so für Klassiker? Das waren sie eigentlich schon so, Pi mal Daumen. Nicht durchsetzungsfähig, können sie nicht führen. Ach so, und ja, wenn Frauen Kinder kriegen, sind sie weg vom Fenster. Das hat man vor uns schon mal. Ne? Nach dem ersten kommt das zweite und dann kommt man eh nur halbtags. Warum das allerdings so ist und warum Frauen auch aus Führungspositionen leider wieder zurückrudern und sagen, ich muss die Verantwortung wieder abgeben, weil einfach die Infrastruktur fehlt. Das packt man bei dem Vorurteil leider nicht aus. Also war jetzt relativ viel, ne? Jenny, was meinst du?
Ich meine, ich habe ganz viele Sachen mitgeschrieben und will auf ganz viele Punkte eingehen, die ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig finde. Punkt 1 hast du natürlich, ich gehe mal in das Thema Teilzeit rein, weil ich das erlebt habe bei meiner Frau, als sie dann Teilzeit gegangen ist, dass die quasi also von 8 Stunden auf 6 Stunden und damit runtergegangen ist. Was ist aber eigentlich passiert? Sie hat eigentlich die gleiche Arbeit gemacht wie vorher, nur ohne Pausen.
Und mit schlechterem Gehalt, ne? Mit weniger Gehalt.
Natürlich. So, das heißt, der Workload ist der gleiche geblieben und sie ist einfach nur viel effizienter geworden, nochmal wirksamer. Und dann natürlich Thema Mental Loading, hast du auch gerade gesagt, ne? Also weil die Arbeit, die kognitive Arbeit geht ja weiter. Wo sind die Kinder, in welchem Kurs, welchen Bus müssen sie kriegen, was muss eingepackt werden, was muss XY, ne? Ich als Berater bin relativ viel weg, heißt, ich bin gar nicht so viel da. Das heißt, wie wird die ganze Organisation, und das vielleicht auch für meinen, also der Appell an die männlichen Führungskräfte draußen, überlegt mal, was die organisatorisch alles wuppen. Ne? Das heißt, wie kriegen die Sachen organisiert, wo wir uns einen Orden für dranhängen würden, was die im Hintergrund alles machen. Und das finde ich immer erstaunlich und das sind die Punkte. Ich hatte mal einen sehr guten Professor oder einen Ausbilder in meinem MBA, Dr. Blackburn, der war Vice President bei BASF. Der hat gesagt, der stellt immer, und das war kein sehr weicher Mensch. Das heißt, er hat 4 Stunden Vorlesung am Stück ohne Pause gemacht und keiner von uns Männern hat sich getraut, sich nur auch noch zu bewegen, weil er so eine strenge Regentschaft hatte.
Keine Getränke.
Keine Getränke, keine Toilettengänge, sitzen, zuhören, Ohrenspitzen, ne, der Schweigefuchs. Also der hat eine sehr harte Regentschaft und der hat damals so schön gesagt, warum stellt er Frauen ein und alleinerziehende Mütter? Nicht, weil er so ein großer Emanzipator, ich nenne es mal so, ist oder so ein Frauenversteher ist, sondern weil es die besten Arbeiterinnen sind. Sie sind so dankbar, dass sie so einen Job kriegen. Die arbeiten halt ganz oft abends, ne? Das heißt, wenn die Kinder im Bett sind, und machen ihre Projekte fertig. Immer zuverlässig, weil sie, und das war weit, das ist schon über 10 Jahre her, weit vor Corona, wo er das schon gesagt hat, nee, die können zu Hause am Rechner arbeiten. Die sind super dankbar, dass sie einen Job haben und machen ihren Job spitzenmäßig. Und das machen sie auch noch leise. Die lassen mir den also den Ruhm. So,
Total. Also ich glaube, man darf da vielleicht auch, also gute und schlechte Mitarbeiter gibt es männlich und weiblich. Das ist so, ohne Frage. Ich finde, du hast da einen großen Punkt getroffen und deshalb ist es natürlich durchaus denkbar, dass auch zwei Teilzeitmütter sich eine Führungsposition teilen. Und du hast gerade was Schönes gesagt, jeder Mann würde sich dafür einen Orden umhängen. Ich beobachte gerade auf LinkedIn so viele Initiativen, wo Väter sich mit ihren Kindern fotografieren. Dieses, guckt mal, wir machen doch, wir tun. Und einerseits finde ich es toll, weil natürlich die Frau da Unterstützung bekommt, aber sie tun natürlich das, was Frauen seit Jahrhunderten tun. Ich finde es schön, dass sie anfangen damit. Aber ich denke dann immer so, jetzt mal gemein gesprochen, wow, das mache ich jeden Tag, weißt du? Also, aber ich finde das natürlich toll, dass sie rausgehen damit und dass sie auch sagen, hey, ich unterstütze meine Frau, aber bitte klopf mir doch dafür auf die Schulter. Also das ist immer so ein bisschen das, was ich dann höre und das finde ich ganz spannend.
Ja, wir sind jetzt schon so ein bisschen im Rabbit Hole, wir sind schon mittendrin, ich habe es ja nicht anders erwartet, aber vielleicht nochmal, was war eigentlich so der Anlass oder gab es eine spezifische Erfahrung, die dich dazu gebracht hat, dieses Buch rauszubringen, weil du hast ja gerade einen mega Output schon wieder.
Ja, das war eine geile Erfahrung, das war mein erstes Bewerbungsgespräch im Finanzbereich und du weißt ja, wie das ist in Frankfurt, das ist Manhattan, du hast diese ganzen blanken Tower und es hat natürlich viel mit Macht zu tun. Und ich weiß, bin da angekommen oder das finde ich immer so schön, wenn man jung ist, ist man manchmal noch so ein bisschen weltnaiv, ne? Also du gehst einfach rein, springst in die Situation und machst da nicht so einen riesen Kopf und damit bist du sehr spontan und auch sehr echt. Und ich bin dahin und Danny, ich hatte an einen Rock, der war jetzt nicht übers Knie, aber war jetzt auch kein Mini und es war Sommer, also so eine Bluse, ne? Ein bisschen ärmelfrei. Und dann komme ich dahin in dieses Foyer und dann holt mich ein Mann ab, so ein bisschen James Bond-like, schwirrt er da durchs Drehkreuz. Und er war erstmal Kopf kleiner als ich. Also ich hatte auch hohe Hacken an. Und dann sind wir diesen Aufzug hochgefahren in den 25. Stock und hast natürlich diesen mega Blick über die Stadt und denkst, wow, Mensch, toll. So ein Hochglanztisch und ich war immer total bedacht, dass ich meinen Arm nicht auflege, weil das überall so Fettflecken gemacht hat auf diesem hochpolierten Tisch, weißt du. Und dann hat er mich wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Der hat rauf und runter und meine Expertise. Und dann habe ich, glaube ich, die seltsamste Rückmeldung bekommen, die ich jemals gehört habe. Also es war ein Komplinement letztendlich. Er sagte zu mir, Fräulein Weber, Sie sind die Beste für den Job. Sie haben alle fachlichen Qualifikationen, aber ich kann Sie trotzdem nicht einstellen. Sie sind zu attraktiv. Ich habe ein reines Männerteam, da würden die Männer nicht mehr arbeiten. Und ich dachte, soll ich mich jetzt freuen über dieses Komplinement? Oder ich habe mich entschieden, run baby, nimm die Hände und hau hier ab von dem Termin. Aber Gott sei Dank hat das Team dann nach wie vor effizient gearbeitet, weil den Job habe ich natürlich nicht bekommen. Also es haben sich so viele Anekdoten so gehäuft und ich dachte dann, teilweise die sind echt genial, die muss er aufschreiben und habe wirklich gesammelt und jetzt sind sie da. Und das ist mir ja immer wichtig in meinen Büchern, dass das nicht Kneckebrot trocken ist, sondern dass du Erzählung hast, ja, wo jeder auch lachen kann.
Aber jetzt haben wir ja genau das Beispiel, da würde ich gerne mal reingehen, weil so als Mann kann ich es gerade nachfühlen. Also ich kann mich in die Situation deines Interviewers auch hineinfühlen. Aber was wäre das quasi für eine Ableitung? Ne? Also, weil vorhin hast du ja so ein bisschen gesagt, okay, jetzt sind die da nicht in den High Heels unterwegs, sondern so mit den abgeflachten Schuhen. Und jetzt hast du ja deine Erfahrung gerade gesagt, okay, du hast den Job nicht gekriegt, weil du very nice dressed da erschienen bist. Aber was können jetzt unsere Zuhörerinnen daraus ableiten? Wie sollen sie auftreten?
Das ist eine schöne Frage. Also ich glaube, Ableitung ist wirklich Gesprächspartner mit jemandem, der ein Kopf kleiner ist, ist schwierig als Frau. Und das Ding ist, und das beobachte ich ganz oft, vor allem in Deutschland, dass Attraktivität und Erfolg bei Frauen nicht unbedingt einhergehen. Also Frauen, die attraktiv sind, denen wird, sagt man zwar, bessere Eigenschaften zugewiesen, aber das gilt nicht unbedingt fürs Business. Also wenn du so ein bisschen diese, die sich da so durchgebissen hat und in ihrem typischen Outfit, da bist du bei Männern manchmal angesehener, als kompetenter auch wahrgenommen. Und das hat ganz viel auch mit deinem Outfit zu tun. Ja, also da gibt es auch eine schöne Studie im Buch. Frauen, die beispielsweise zu viel nackte Haut zeigen, also dieses ich mag mich nackig, zu viel nackte Tatsachen, werden in Meetings häufiger von Männern unterbrochen. Da gibt es richtige Studien dazu. Ja? Frauen, die beispielsweise Brillen tragen, Brillenträgerin, findest du eher in der Chefetage. Und witzigerweise, Frauen, die Make-up tragen und vor allem Lippenstift, denen werden bessere kognitive Eigenschaften zugeschrieben. Also das Thema Erfolg und Attraktivität korreliert nicht unbedingt miteinander. Zumindest in der Fremdvernehmung der Männer. Aber als Frau finde ich, du kannst die Jungs manchmal so umhauen, wenn du mit deiner Weiblichkeit spielst. Und das war natürlich, ich weiß nicht, ob der mir wirklich ein echtes Feedback gegeben hat oder ob der dachte, die wächst mir jetzt schon über den Kopf. Das kann ich dir nicht genau sagen, ob das ernst gemeint war. Aber ich würde Frauen trotzdem ermutigen, ihre Andersartigkeit als absolute Besonderheit zu sehen.
So, jetzt habe ich noch eine schöne Frage. Und zwar, wie gehst du mit der oft zitierten Macho-Attitüde in der Arbeitswelt um?
Oh, ich finde es schön. Ich liebe ja Machos, ne? Also irgendwie mag ich sie und irgendwie bringt sie an dich vorwärts als Frau. Ich finde, die haben ein was, was ich total bewundernswert finde. Die haben einmal ein Ego, das kracht. Also die sind sehr in ihrer Selbstwahrnehmung von dem, was sie auch nach außen spiegeln, sehr stark unterwegs, sehr straff unterwegs, manchmal so, dass sie nicht aus der Tür kommen. Und die machen ihre Sprüche damit. Und du kriegst die Leute natürlich nur, und das ist auch typisch bei so einem Alpha-Männchen beispielsweise, ne, der so mit seinen Händen auf die behaarte Brust schlägt, so ein bisschen Neandertaler-mäßig, das meine ich jetzt ganz liebevoll. Du kriegst die Leute eigentlich nur, wenn du ihre Schönheit im Moment anerkennst. Ne, und die sagst, boah, was für ein Macho-Affe. Sondern du sagst, irgendwie hat er das Bedürfnis, sich besonders wichtig zu tun, sich besonders gut darzustellen, dann hol ihn doch bei seinem Bedürfnis ab. Und dann gibt es immer einen wunderbaren Trick, das empfehle ich auch den Mädels im Coaching oder den Ladies, die bei mir im Training sind, zu sagen, flip to ego. Also flip to ego, der hat ein Ego, das kracht, hol ihn doch da ab. Du musst ihm jetzt kein Kompliment machen, was nicht ernst gemeint ist. Aber jemanden, der so ein typischer, auch seine Macho-Sprüche hat, du kannst ihm ja wunderbar sagen, ich finde das total toll, dass sie hier mit ihren Sprüchen eine gewisse Leichtigkeit reinbringen und dass sie sich da auch sehr, sehr vehement durchsetzen können. Können wir denn nochmal da und da? Und dann kannst du überknüpfen. Also hol den ab, mach eine Bauchmietzelei, die aber echt gemeint ist. Und dann hast du diesen vermeintlichen Macho, der ein Riesen-Ego hat, auf deiner Seite. Und das fällt in Situationen, dann sagen immer viele zu mir, Kathrin, ey, wenn ich da so angefressen bin in der Situation und er hat mir irgendeinen Spruch gedrückt, kann ich das nicht. Doch, das kann man, weil du damit viel besser weiterkommst mit der Strategie, als wenn du dem jetzt mit dem in den Battle gehst. Und das ist für dich bestechend einfach.
Da sind wir genau bei so einem Verhaltensszenarien, die ich für... wo ich den Raum ziemlich eng machen kann bei Frauen. Ne? Das heißt, als männliche Führungskraft, wo ich sagen kann, jetzt ist sie sehr extrovertiert, sehr forscht, sehr laut, hat so ein maskulines Gebaren oder jetzt macht sie Augenaufschlag, jetzt spielt sie die weibliche Seite aus und will mich umgarnen. Also ich kann ja in alle Richtungen sehr bösartig agieren. Und ich glaube, dieser Korridor des, in Anführungsstrichen, korrekten, effizienten und wirksamen Verhaltens, um sich erfolgreich durchzusetzen für Frauen, ist eine Gratwanderung, während der Mann, Mensch, jetzt hat er Gefühle gezeigt, das hätte ich ja gar nicht gesagt, das ist ja toll, oder na, endlich haut er mal auf den Tisch. So. Also ich mache mal einfach bewusst eine Palette auf. Wie sind so deine Erfahrungen oder was würdest du da den Frauen sagen? Okay, jetzt wurde ich in einem Meeting gerade übergangen. Das heißt, hier mein Bereichsleiter-Kollege hat jetzt meinen Erfolg als seinen verkauft. Wie trete ich jetzt auf?
Das ist ein schönes Beispiel. Vielleicht noch mal ganz kurz, man merkt das als Gegenüber. Wenn es dein Gegenüber merkt, dass du ihm Honig ums Maul schmierst, sage ich jetzt mal so, hast du schlecht gemacht. Also deine Frau, Danny, könnte ich mir vorstellen, hat bestimmt auch ein paar Tricks auf Lager, wie sie das bekommt, was sie möchte, ohne dass es dir sofort auffällt. Ich wage jetzt mal diese kühne Behauptung in den Raum zu stellen. Und was Frauen tagtäglich zu Hause machen, das können die doch auch gut im Business machen, ohne dass es diese persönliche Note hat. Aber diese ganzen Taktiken haben sie doch drauf. Und es gibt ganz viele Ladies, die das können, wo die Männer das gar nicht unbedingt merken. Und das hat nichts mit Manipulation zu tun. Es hat was damit zu tun, dass du den Gegenüber bei dem Bedürfnis abholst, was er hat. Der will in dem Moment gesehen werden, wie schön er ist, wie toll er ist, wie schön der Pfau ist und wie toll er seinen Rat schlagen kann. Aber zur anderen Frage, wenn du das Thema hast, Repeating ist ein schönes Thema und das ist ja ein Begriff, das hat, ist ja ein Twitter-Post gewesen, der ist viral gegangen, weil eine Frau darüber gesprochen hat, dass sie von den Kollegen, von den männlichen Kollegen wiederholt wurde, oder ihre Idee wurde wiederholt, also he repeating von he repeats. Und der Kollege hat die Lorbeeren eingesammelt. Und ich glaube, das kennt jeder. Und ich kann so viele Meetings aufzählen, Danny, wo das so gelaufen ist. Also wirklich, du hast die Idee gesagt, die Kollegen haben echt so mit Kopfschütteln auch und so. Nee, Frau Leinweber. Und dann kam dein Kollege danach, hätte es ein Ding umgestellt, aber die gleichen Ideen hat die Lorbeeren einkassiert. Und da gab es, das finde ich ganz schön, und das ist natürlich was, was man unternehmenspolitisch auch umsetzen kann. Im Weißen Haus hatten die unter Barack Obama so ein Ritual, das hieß Amplification. Das heißt, die haben die Männer im Raum gebeten, dass sie die Ideen der Frauen anerkennen. Klingt jetzt irgendwie neandertalmäßig, klingt sehr rudimentär. Das kann man natürlich aber auch mit allen anderen machen. Also die Frauen können auch die Ideen der Männer anerkennen. Und das ist ganz klar dann festgehalten. Die Idee kam vom Danny, die Idee kam von der Katrin und da gibt es überhaupt keine Diskussion mehr. Das Problem ist halt nur, wenn es deine Idee war, also dein geistiges Eigentum letztendlich, und jemand anderes nutzt das in einer ganz fiesen Art und Weise, um dann damit seinen Erfolg zu bepulvern, und du bist raus. Das ist doch das Problem.
Ja, finde ich einen super Hinweis. Stichwort Protokoll, klingt so sehr deutsch, ist auch vermutlich deutsch und gleichzeitig ist es auch total hilfreich. Also weil ich meist selbst Coachings oder so Meetingsituationen führen wir immer ein sauberes Protokoll. Und da finde ich es ganz wichtig, das da auch mal festzuhalten. Es wird ja auch mal gern gegengezeichnet. Es klingt jetzt sehr bürokratisch, aber nee, es hat schon was damit zu tun, weil wenn man anderthalb Jahre später mit oder ein Jahr später im Mitarbeitergespräch sitzt und es geht um Gehaltsverhandlungen, und ich habe ja sehr viele Gehaltsverhandlungen als Vorgesetzter selbst geführt, wo ich dann unter vier Augen sagen musste, hier XY, pass mal bitte ein bisschen auf. Ne? Also meine Rolle ist gerade nicht, dir mehr Geld zu geben, weil ich Budgetverantwortung habe und ich will das niedrig halten. So, andere treten hier sehr, sehr breitbeinig auf und hauen auf den Putz und sagen Erfolge, die eigentlich dir zu sind. Und du traust dich nicht, du bist gerade zu brav, weil du hast ja Angst, dass ich dann böse gucken kann im Gespräch. Ich gucke aber böse, weil ich Budgetverantwortung habe. Und also da habe ich viele Coaching-Gespräche danach gehabt und ich habe erlebt, dass meine viel, viel leistungsstärkeren Teamleiterinnen viel devoter aufgetreten sind und ich einfach in einem Zielkonflikt war. Und das wäre so auch so ein bisschen meine Ermutigung.
Und wer das nicht aufschreiben will, ich finde Aufschreiben toll. Also wer schreibt, der bleibt. Das ist wirklich so. Und du sortierst es im Kopf. Und wenn du nicht dazu verdonnert werden willst, dass dann die Leinweber immer das Protokoll vom Meeting schreibt, da bist du ja dann auch irgendwie schon wieder Assistentin, kannst du dir auch Verbündete ins Meeting mit reinholen. Gerade wenn es wichtige Meetings sind, hol dir Kolleginnen rein, die bezeugen können, was du gesagt hast. Und die das dann auch kundtun können, dass das die Idee von dir war. Und das, die dann nochmal aufgreifen können und sagen können, ich weiß jetzt nicht, die Idee, die sie jetzt äußern, hat eigentlich Frau Leinweber vorher schon gesagt. Ne? Also hol die Leute mit rein ins Meeting. Gerade bei so strategischen Meetings finde ich das total wichtig. Und du hast so eine tolle Situation angesprochen, ne? Verhandlungssituation. Großartig, Pokerface. Das ist ja für uns Frauen ein Affront, sondern das gleiche ein Pokerface, Danny. Also, das ist ja schlimm. Und es ist schön, weil es gibt aus der Neurowissenschaft gibt es ganz schöne Untersuchungen, gibt auch ein Kapitel im Buch, warum Frauen ihren eigenen Wetterbericht haben. Die ticken neuronal manchmal ein bisschen anders. Und eigentlich ist das männliche und weibliche Gehirn relativ gleich. Aber witzigerweise ist, und das wusste ich beispielsweise nicht, dass bis zur achten Woche ist jedes Gehirn weiblich. Und dann passiert Folgendes, dann schießt eine Riesenmenge Testosteron ein und dann gehen ganz viele Zellen gerade im Kommunikations- und emotionalen Zentrum verloren, wohingegen Zellen in diesem Aggressions- und Lustzentrum gewonnen werden, und dann entsteht ab der achten Woche das männliche Gehirn. Und man hat auch herausgefunden, dass Mädchen viel in den jungen Jahren viel mehr dabei sind, Gesichter abzuscannen. Schaut mich die Mama, schaut mich der Papa an. Das ist für die teilweise existenziell, wenn die nicht gucken. Und bei Mädchen wächst diese Eigenschaft, Emotionen im Gesicht zu lesen. Also wir sind die richtige Profiler, wir Frauen. 400-fach im Monat oder im dritten, vierten Monat, wenn die auf die Welt gekommen sind. Bei uns passiert da nicht viel. Das heißt nicht, dass Männer das nicht können. Aber das heißt, dass Frauen da einfach ein Stück weit neuronal begünstigt sind, weil die das im Alter von 3 Monaten schon 400-fach geprobt haben und 400-fach stärker entwickelt haben. Und wenn du nun in einem Meeting sitzt und hast so ein Pokerface vor dir sitzen, mein Gott, da kriegen Frauen ja, die sterben ja jeden Tod. Das ist immer so die Frage, was mache ich mit so einem Typen? Ich meine, du kannst dich genauso hinsetzen und ganz genauso das Pokerface machen. Ist manchmal, finde ich, bei Verhandlungssituationen, wo es um Preise geht, wo es um Budgets geht, wo es um Gehalt geht, gar nicht mal schlecht. Aber was wird dem Typen auffallen? Gar nichts. Nix. Was wird er sich denken? Nix. Ist ja ein Spiegel, sieht ja aus wie ich. Also wenn du versuchst, diese Situation ein bisschen zu entkräften und deine Emotionalität reinbringst und es vielleicht auch auf den Punkt bringst und sagst, sie sagen das und das, ich kann in ihrem Gesicht leider nicht lesen oder in ihrem Gesicht lese ich was anderes oder mir fehlt da noch ein Stück weit Rückmeldung, hol die ab. Sag das, dass es dir damit so geht. Und dann merken manche so, oh Gott, mein Gott, ich habe heute noch gar nicht gelacht oder pff, wie auch immer. Ne? Also diese Situation, Verhandlungssituation mit Pokerface und Frauen, die müssen erstmal aus dem Trigger rauskommen, oh mein Gott, das ist existenziell hier für mich. Und dann könnt ihr auch gut verhandeln, dann könnt ihr echt gut sein.
Ja, und auch hier noch mein Appell, ruhig die Emotionen oder dieses sei brav ablegen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe vor 2 Wochen gerade mit einem größeren Konzern eine Verhandlung gehabt und hatte eine relativ schlechte Internetverbindung, weil das eigentlich in meinem Urlaub war. Und dann habe ich ein bisschen grimmig geguckt und war einfach ruhig, weil ich mich konzentrieren musste zuzuhören. Und das heißt, ich habe grimmig geguckt und einfach abgewartet, weil ich auch eine leichte Tonverzerrung habe. Das hat den Einkäufer relativ nervös gemacht, dass sich meine Mimik so verärgert hat. Er hat das dankenswerterweise auf seinen Preis bezogen, den er mir angeboten hatte. Das heißt, was ich gerne den Frauen dann auch mitgeben würde, habt auch Mut dazu, diese Harmonie zu brechen in solchen Situationen und zu spiegeln, dass ihr eigentlich nicht zufrieden seid mit dem Gehalt, was euch angeboten wird. Knickt nicht zu schnell ein, guckt ruhig ein bisschen grimmig. Wir verarbeiten das auch wenn wir es nicht zeigen, dass wir es wahrgenommen haben. Also auch wenn wir nur ein 400stel dann davon umsetzen.
Das wird nicht ein Erwachsener. Also du formst ja dein Gehirn tagtäglich und hast ein Growth-Mindset oder ein sehr stabiles Mindset. Also du kannst ja alles lernen im Leben. Ne? Das will ich nicht damit sagen. Das wäre sehr vermessen, das zu sagen, dass man das nicht kann, um Gottes Willen. Also ich glaube, du bist ja auch ein sehr spüriger Mensch und kannst schon Gesichter abspüren und gerade auch als Coach wahrnehmen, wie geht es meinem Gegenüber. Ganz oft passiert das aber Frauen, dass sie dann so am Rande der Verzweiflung sind, dass die eben aufhören mit der Verhandlung. Obwohl der andere sich Folgendes dabei gedacht hat, überhaupt nichts. Und natürlich spielt man das vielleicht auch ganz gern mal als Mann, wenn du denkst, so, jetzt kommt die rein und ich bringe die jetzt mal ein bisschen in Unsicherheit. Das kannst du als Frau mal ganz genauso machen. Und das kannst du mit deiner Weiblichkeit wieder machen.
Ja. Und du hast ja etwas, was uns beiden sehr wichtig ist, glaube ich, auch als Thema im Buch, nämlich das Thema Humor. Wie wichtig ist Humor als Werkzeug für Frauen, um in Männerwelten zu navigieren?
Oh mein Gott, das ist überlebensnotwendig. Es ist überlebenswichtig und es hat, denke ich, muss ich sagen, Humor hat schon bestimmt 1000-mal meine Ehe gerettet. Das muss ich auch sagen. Ich habe einen sehr humorvollen Mann und einige Konfliktsituationen lösen sich einfach auf. Also das Wichtige ist, nimm das nicht alles wie ernst, was da passiert. Und du musst dir ja wirklich teilweise echt Sprüche anhören, die schräg sind. Nicht jeder Spruch bedarf einer Antwort. Und du hast genau 2 Ohren. Bei einem rein und beim anderen raus. Das ist wirklich so. Und ich finde, und das sagen ganz viele, ja, Mensch, die beste Antwort fällt mir dann 2 Tage später in der Dusche ein. Ist so, ist bei jedem so. Aber wenn du mal mit jemandem sprichst, der zum Beispiel Gags schreibt, also ich hatte den Gagschreiber mal von Oliver Pocher und Harald Schmidt im Podcast, der hat gesagt, diese ganzen Gags, die sind natürlich total eingeplant. Schlagfertigkeit ist in den seltensten Fällen spontan, die ist ganz oft geplant. Und deshalb empfehle ich den Ladies immer, habt wirklich so ein paar Instant-Sätze bereit. Ja? Schreibt euch Dinge, die ihr cool findet bei anderen, schreibt euch die auf, dass ihr die habt. Und Klassiker ist beispielsweise auch im Buch drin, das hörst du oft als Frau in Männerbranchen, da brauchst du aber ganz schön Eier für. Standardantwort, ich weiß nicht, ob wir beide genug dafür haben. Also du brauchst so ein paar Dinge oder darf ich Ihnen meine ehrliche Meinung sagen? Ja, die Frage ist, zahlen Sie danach die Therapiesitzung? Also du brauchst so ein paar Klassiker, weißt du? Und dann lacht der andere, wie du jetzt gerade, und dann ist schon mal der Druck aus der Situation raus. Ja? Und du musst nicht auf alles reagieren.
Ich erinnere mich auch, dass ich mal eine Führungskraft hatte, eine weibliche, die mich gefragt hat, ob ich ihr nicht mal ein bisschen Seminar oder ein Coaching zum Thema Schlagfertigkeit geben kann. Und deswegen, ich finde das total wichtig. Nicht jedem ist die Schlagfertigkeit in die Wiege gelegt. Und gleichzeitig ist es nichts anderes als routinierte Techniken, die man in ganz vielen Situationen anwenden kann. Und es heißt nicht umsonst Schlagfertigkeit. Man kann so, ne, im Kampfsport würde man sagen, Schockschlag. Man kann einfach mal einen Schockschlag damit setzen und sagen, okay, ich bremse den Vorgesetzten einfach mal ein, wenn er gerade übergriffig ist in einem Thema, in einer Darstellung eines Sachverhalts und kann damit die Situation mindestens zu einem Patt. Ich muss die Situation nicht gewinnen, also man darf das gesichtswahrend beenden, aber man darf sich nicht quasi überbügeln lassen. Und ich glaube, diese kleinen Scharmützel, da darf man auch einfach so Grenzen setzen und ich glaube, mit Humor ist das einfach entspannter für beide aus dieser Situation dann auseinanderzugehen, als wenn ich jetzt sage, als wenn ich einen harten Spruch mache, der nicht humorvoll ist, weil damit kann ich nicht verbranntes Terrain, aber ein Terrain, wo man nicht mehr hin will, hinterlassen. Absolut. So, jetzt hören ja natürlich aber auch Männer zu. Und ich weiß, dass viele Männer ja auch sehr bemüht sind, einerseits ihre männlichen Energie nicht komplett runterzuspielen und die bessere Frau zu werden. Auch wenn wir uns da viele Sachen ja sehr annehmen wollen. Aber wie kann uns Männern oder wie können Männer dazu beitragen, eine, ja, ich sage mal, eine inklusivere Arbeitsumgebung für Frauen zu schaffen?
Oh, das ist eine schöne Frage. Und die Frage impliziert natürlich, Danny, wie gehen Männer eigentlich mit starken Frauen um? Und das war auch in der Recherche zum Buch. Es gibt so zwei Gruppen. Also manche haben wirklich haben das schrumpfende Ego mit dem Blick in den Rückspiegel und sehen die Ladies kommen, und zwar nicht gerade auf Zehenspitzen, sondern relativ laut, und sie kommen und die Stühle im Meetingraum werden neu verteilt. Und die anderen sind Leute, die sagen, es ist toll, dass Frauen kommen. Es ist doch wunderbar. Ich arbeite gern mit einer Frau. Ich finde, die bringt tolle Qualitäten mit und es ist eine sehr schwungvolle Arbeit. Und es gibt einen ganz einfachen Spruch, der es auf den Punkt bringt. Starke Männer haben keine Angst vor starken Frauen, und starke Frauen lassen Männer Helden sein. Also man versucht nicht, an dem anderen rumzukritteln und ihn anders zu machen, sondern es geht da um das Menschliche, was der eine und was der andere mitbringt. Und es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten, was Unternehmen tun können. Und eine ist es, und die finde ich so charmant, man sagt ja ganz oft, Mensch, Frauen brauchen dann einen weiblichen Mentor und die musst du das beibringen. Quatsch ist das. Du kannst für eine Frau, die aufsteigen will, sehr gern einen männlichen Mentor nehmen. Nicht, weil die Frau von dem die männlichen Verhaltensweisen lernt, sondern weil diese Menti-Mentoren-Beziehung unfassbar voneinander profitiert. Also er versteht viel mehr, wie er der Frau helfen kann im Unternehmen, und öffnet da viel mehr Türen, als eine Frau es vielleicht könnte. Und die Frau versteht auch viel mehr, wie sie mit diesen männlichen Verhaltensweisen umgehen kann. Das ist total bereichernd, wenn Unternehmen das machen. Es gibt einige Unternehmen, die das machen. Viele sperren sich noch so, weil sie sagen, ach, dann find erst mal einen Mann, der das machen will. Und viele fühlen sich aber sehr geehrt, das zu tun. Also das ist toll. Und es ist manchmal auch so ein bisschen wie in einem Restaurant, denn wenn da keiner drin sitzt, gehst du nicht rein. Also wenn Unternehmen wollen, dass Frauen in ihre Bereiche kommen, dann zeigt doch bitte auch, dass Frauen schon da sind oder dass ihr Frauen willkommen heißt. Also habt Marketingkampagnen, wo Frauen zu sehen sind. Habt Stellenausschreibungen, die Frauen ansprechen. Und das ist der Klassiker, du hast eine Stellenausschreibung und es sind 10 Kriterien drin. Der Mann erfüllt 5, die Frau erfüllt 9. Wer bewirbt sich? Weißt du es, Danny?
Die Männer?
Der Mann bewirbt sich, die Frau sagt, ich bin nicht gut genug. Also insofern, da kann ganz viel angepasst werden, kannst ganz viel machen als Unternehmen, auch gegen diesen Gender Bias, ohne dass es ekelhaft immer diese Gender-Rolle und diese ganzen Frauenquoten gespielt werden müssen. Also da habe ich eine sehr dezidierte Meinung dazu.
Ja, du hast gesehen, ich war gerade in einer anderen kognitiven Schleife verhangen. Ich kann nur so Monotasking und habe einfach noch über den Punkt vorher gerade nachgedacht gehabt, den du gesagt hast. Und zwar, als ich, keine Ahnung, mich vor 4 Jahren als Coach aufgestellt hat, habe ich gesagt, okay, und das ist genau, was du gesagt hast, meine Hauptzielgruppe werden vermutlich Männer sein. Und da hat meine beste Freundin, Tine, kleiner Shoutout hier an dich, gesagt, nee, Danny, eigentlich brauchen genau Frauen auch einen Coach wie dich, der das versteht und der so ein bisschen Yin-Yang auch dagegen halten kann oder ergänzen kann. Und das war so ein Learning. Also leider sehe ich in der Businesswelt, auf den Ebenen, in denen ich viel unterwegs bin, einfach weniger Frauen. Also rein von der Menge gibt es da weniger, wenn ich in irgendwelchen Boardrooms oder sowas bin. Aber dann ist es halt total schön und hilfreich zu sehen. Also Punkt 1, es wird auch mehr. Das ist schön zu sehen. Ja, und tatsächlich, klassisch Mann, hat nicht richtig zugehört, war ich gerade ein wenig lost in diesem Gedankenkonstrukt. Das hat aber, ich habe noch quasi eine andere Information quasi verarbeitet.
Das Thema, starke Männer haben keine Angst vor starken Frauen, und starke Frauen lassen Männer Helden sein.
Ja, naja.
Ja, ich finde, das bringt es schön zum Ausdruck. Und du hast gerade was sehr Schönes gesagt und das ist wirklich auch mein Ansatz in dem Beruf. Das geht nicht darum, dass das eine besser oder schlechter ist. Ich bin High-Performance-Expertin, also ich finde immer, der Beste sollte es machen. Da kannst du auch mit einer Frauenquote nicht viel heilen, denn dann hast du wieder das Quotenlabel. Das ist wie wenn du in Sigmüller gehst oder sonst wohin ins Kontraste und du kaufst das pinke Sofa, weil es reduziert war, musst aber die nächsten 40 Jahre drauf sitzen, ne? Und hast dann halt immer dieses Label dran, war aber günstig. Und so ist es leider auch bei der Frauenquote, die hat den Job gekriegt wegen der Quote. Ist ja Quatsch. Es kommt ja keiner auf der Straße und sagt, wollen Sie jetzt hier mal schnell im DAX-Konzern die Führungsposition machen. Und es ist schön, diesen Gedanken aufzunehmen, den du auch gerade gesagt hast. Und das macht das Mentoring auch. Es verbindet. Es geht eben nicht mehr darum, das immer zu trennen und Mann, Frau und weiblich, männlich. Das Yin-Yang-Prinzip verbindet und jeder hat die Anteile in sich. Aber den anderen besser zu verstehen und miteinander zu reden und nicht übereinander, das ist ja auch das Ziel des Buches.
Ich habe noch ganz viele Fragen, wie immer in diesem Podcast, und gleichzeitig haben wir schon ganz viel abgedeckt. Du hast natürlich auch Top-Hacks drin. Wir wollen natürlich nicht alle hier verraten, denn die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen natürlich das Buch sehr gerne kaufen und wirklich direkt mal nachschlagen. Aber was sind so ein paar Top-Hacks, die du hier schon sagen kannst für Frauen, um in Männerwelten erfolgreich zu sein?
Oh ja, das ist schön. Ich danke für diese Frage, lieber Danny. Also ein Hack, den ich wirklich allen Ladies gern an die Hand geben möchte, ist diese Frage, warum ist das eigentlich so? Wir haben aufgehört zu hinterfragen. Wir nehmen ganz viele Dinge immer für gesetzt hin und dann sagst du dir, na gut, sie waren zwar Führungskraft vor der Elternzeit, aber jetzt fangen sie bitte an ohne machen sie wieder bitte weiter ohne Führungsverantwortung. Eine Freundin von mir hat in einem großen Pharmakonzern auch sehr männerlastig gearbeitet, hatte vorher 70 Leute im Team, ist nach der Elternzeit zurückgekommen, hatte keine Führungsposition mehr. Warum ist das so? Es ist eine tolle Frage, um wirklich auch da mal nicht nur eine lapidare Antwort zu bekommen, sondern zu hinterfragen, können wir es anders machen? Warum ist es so, dass sich zwei Teilzeitmütter, die vorher Führungskräfte waren, keine Führungsposition teilen können? Warum ist es so, dass es im Unternehmen das beste Jahr ever ist, es aber trotzdem nicht im Bonus ausgedrückt ist? Ja? Warum ist es so, dass ich als Mutter nicht flexibel arbeiten kann und mich jedes Mal rechtfertigen muss, wenn ich meine Kinder abhole und jedes Mal sagen muss, ja, ich wähle mich aber von zu Hause nochmal ein? Und diese Frage öffnet so viele Türen und nicht brachial, sondern einfach mit einem gesunden Menschenverstand zu hinterfragen, können wir es nicht anders machen? Ich hätte eine Idee. Und das ist ein Hack, den ich Männern als auch Frauen gern an die Hand gebe, die Dinge zu hinterfragen, warum sie so sind.
Ja. Ja, also nochmal genau, wichtiger Impuls, oft erlebt, die wichtigen Meetings dann Freitag 15 Uhr oder, ne, das heißt die Teilzeitführungskräfte weiblich sind dann oft raus und oft unterstelle ich erstmal im ersten Schritt keine Böswilligkeit, aber im zweiten, wenn es keine Veränderungsbereitschaft gibt und es keinen triftigen Grund gibt, dann würde ich schon mal nachhaken und jetzt wirklich diesen coachenden Fragestil oder einfach wirklich eine Frage in den Raum stellen, warum ist das so, welchen Mehrwert hat das, warum kann man es nicht ändern, ja. Da wird man ganz schnell sehen, inwiefern es da plausible Begründungen gibt oder nicht. Ich sage mal so, ich durfte das jetzt dankenswerterweise erleben durch Corona, dass sich meiner Meinung nach für die Frauen eigentlich vieles zugunsten, eigentlich für alle Menschen zugunsten verändert hat, aber die Ausreden dafür sind einfach weniger geworden. Ne? Was kann ich nicht über Zoom machen? Ne? Die Teilzeitmutter, der Teilzeitvater kann das Kind um 14 Uhr von der Kita abholen und kann sich dann, wenn das Kind versorgt ist, in seinem Kinderzimmer spielt, dann kann man auch 15 Uhr in das Meeting gehen. Oder aber man kann sich einfach wirklich anpassen und flexibel. Ich glaube, da gab es einen großen Wandel und die Ausreden sind einfach nochmal weniger geworden.
Ja, und du sagst es so schön, wir sind ja alle lernfähig und es geht darum, dass wir flexibel, dass der das Meeting einstellt, vielleicht auch dran denkt, aber dass diejenige oder derjenige, der Meeting bei sein soll, vielleicht auch eine gewisse Flexibilität damit bringt, dass wir uns irgendwie in der Mitte treffen. Weil sonst kommt es natürlich zu einem Phänomen und das habe ich leider auch oft beobachtet, lieber Danny, dieses Business-Blackout, ups, wir haben die Ladies vergessen. Also ich hatte oft genug leider Meetings, zu denen ich nicht eingeladen worden bin, obwohl ich federführend das Projekt begleitet habe. Und dann war es dieses, ach, warst du gar nicht auf dem Verteiler? Ach, aber das ist aber doof gelaufen. Und dann ist natürlich, bist du schon nahe dran zu sagen, ist es jetzt Böswilligkeit oder sollte ich da niemanden den Rang ablaufen? Also das passiert leider auch. Aber ich glaube, hier geht es wirklich darum, dass jeder da ein bisschen flexibel sein kann. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Frage, warum ist das so? Eine andere Frage ist Spotlight On, also ein anderer Hack. Wir haben es vorhin schon mal drüber besprochen. Eigentlich bräuchtest du als Frau in so einer, in einer Männerdomäne 2000% Selbstvertrauen, damit unterm Schnitt 50 übrig bleiben. Und ich glaube, wir Ladies sind oft dazu zu sagen, es war ja gar nicht so wichtig, es war gar nicht so gut und du hast vor uns auch schon viele Begebenheiten mit deinen Coaches erzählt, wo du das bestätigt hast, dass wir uns ganz gern, auch mit dem Antreiber, ne, brannst nicht mit deinen Erfolgen, dass wir uns da ganz gern zurücknehmen. Und ich empfehle, gerade in der Welt, in der Männer viel Wirbel um die Erfolge machen, indem die wirklich riesen Erfolgsstorys erzählen, das ist so ein bisschen der Rolex-Effekt, weißt du? Erkläre ich gleich nochmal, was ich damit meine, dass du als Frau Minimum ein 30-Sekunden-Elevator-Pitch bereit hast, was in den letzten 2 Monaten ein Bombenerfolg für dich war. Und den darfst du ausschmücken. Da darfst du auf dicke Hose machen, das darfst du richtig rausholen. Da darfst du im Selbstmarketing richtig satt eine Schippe drauflegen. Denn dann sind wir meistens immer noch weniger, machen wir meistens immer noch weniger als das, was die Männer machen. Also um dann ein Stück weit mitzuhalten. Und der Rolex-Effekt, das ist so der Klassiker im Finanzbereich. Du bist im Meeting und es, also es ist wirklich wie so ein Laufsteg für Rolex-Uhren. Und manchmal hast du das Gefühl, es reicht nicht einer aus. Der Arm wird immer schwerer, wie so ein Affenarm, weil da 2 dranhängen. Und es ist wie so ein innerer Wettstreit, weißt du? Schau mal meine Uhr, schau mal hier, schau mal da. Und dann unterhält man sich auch, echt, was hast denn die? Was hat denn deine gekostet? Ich meine, es ist einfach nur eine Taschenuhr, also einfach nur eine Uhr, eine Schweizer Zeitmesser. Aber es geht darum, zu zeigen, was man hat. Und das können Männer gut, in diesem Fall jetzt hier mit einem Accessoire. Und das können wir Frauen.
Ja, ja. Ich muss gerade noch schmunzeln über deinen Elevator-Pitch, weil es in Kommunikationsseminaren eine meiner Lieblingsübungen ist. Und wo es ja wirklich drum, vielleicht für die Zuhörerinnen, du bist, stehst 45 Sekunden mit deinem Chef in einem Fahrstuhl, du hast jetzt 45 Sekunden dein Anliegen etc. zu pitchen und zu präsentieren. Es geht darum, wirklich mal Anfang, Hauptteil, Schluss, das sauber darzustellen, durchdacht, strukturiert, aufgebaut und eine Botschaft wirken zu lassen. Und was ich dann sehr, sehr witzig finde und exemplarisch für Frauen, dass die in diesen 45 Sekunden gleich wieder Relativierungen einbauen. Ich sage, nein, du sagst ja, das war ein geiles Projekt und du hast zum Erfolg geführt. Jetzt sagt er nicht noch, ja, und die anderen haben auch einen maßgeblichen Anteil, bla bla. Nein, lass da einfach mal wirken, lass stehen. Und mal wirklich alles wegschneiden. Nimm nicht deine Sendezeit mit Relativierung und Beschwichtigung von dem, was du dir gerade schön erarbeitet hast.
Das ist total toll, dass du sagst. Und ich stelle auch fest, dass Frauen natürlich, dadurch, dass sie erstmal eine Beziehungsebene herstellen wollen, also bei mir gehen ja schon 15 Sekunden drauf, bis ich meinen Namen ausgesprochen habe. Aber dadurch, dass Frauen erstmal eine Beziehungsebene herstellen wollen, geht ganz viel von dieser tollen Zeit, wo Männer schon mal gesagt haben, haben sie eigentlich vom letzten Projekt letztes Jahr gehört, letztes Quartal, das ist richtig gut gelaufen. Männer würden den direkten Einstieg am Point machen. Vielleicht nach dem ersten Fußballergebnis, wenn überhaupt. Und Frauen fangen an, na heute, und wie geht's ihnen denn? Ach, sie kommen von der Kantine und was gut. Und dann würde man vielleicht sagen, ich habe aber auch nur mit Team zusammen, also mit einem großen Team habe ich das geschafft. Nee, Ladies, geht raus, schreibt euch das auf, dürft das gerne vom Spiegel mal üben. Ich schaffe auch nicht einen 30-Sekunden-Elevator-Pitch. Ich glaube, jedem ist nach dem Podcast klar, warum. Aber ich finde es wichtig, das drauf zu haben und zu sagen, ich bin so toll, weil.
So, ist schon ein mega cooles Statement. Wir haben uns auch schon wieder gut verquatscht für den Hauptteil. Ich habe quasi 2 Fragen. Die erste Frage wäre, was haben wir noch nicht beleuchtet, was dir wichtig ist? Das ist die erste Frage. Und wenn du darauf keine Antwort hast, was ich nicht glaube, käme die zweite. Dann lassen wir das gleich stehen und die zweite Frage hebe ich mir auf.
Ja, wir haben ein, das haben wir noch nicht beleuchtet und das muss man fairerweise dazu sagen, weil es kommt jetzt so ein bisschen rüber und das so ist auf keinen Fall so nach dem Motto, Männer, die fiesen Kerle, die uns das Businessleben schwer machen. Das ist ja völliger Quatsch. Männer sind toll und sie sind immer das Salz in der Suppe. Neulich meinte jemand zu mir, er wäre das Fettauge. Was oben drauf schwimmt. Es geht nicht darum, dass die Männer uns im Weg stehen, wir stehen uns oft selber im Weg. Also Frauen haben ganz viele, und die Liste der Selbstsabotage ist sehr lang, ganz viele Taktiken drauf, ihren eigenen Erfolg zu sabotieren. Eine hast du beispielsweise jetzt schon genannt, ist immer die ewige Relativierung der eigenen Erfolge. verbunden auch mit dem Selbstzweifel. Und es gibt ein schönes Bild dazu, so ein bisschen die Dünnröschenfalle, die viele Frauen noch reintappen. Und da musste ich vor uns auch dran denken, als du gesagt hast, du hast viele Gehaltsverhandlungen geführt. Wie viele Gehaltsverhandlungen hast du denn geführt und bei wie vielen Gehaltsverhandlungen haben die Männer aktiv nachgefragt und bei wie vielen haben die Frauen aktiv nachgefragt? Kannst du da so eine Quote sagen ungefähr?
Haben
Männer häufiger gefragt, vielleicht anders gestellt?
Na, was heißt, die haben nicht häufiger gefragt, die sind schon damit reingekommen. Nee, das war Standard. Ne? Die wussten, das Mindset war, Mitarbeitergespräch, geil, Zeit für Gehaltsverhandlung. Das war die Attitude. Mit der sind sie reingegangen. Und die Frauen sind reingegangen mit der Attitude, hoffentlich sagt er mir nicht, was ich Böses gemacht habe im letzten Jahr. So.
Und das ist so schön, dass du sagst, weil es ist auch ein Stück weit diese Dornröschenfalle, in die viele Frauen tappen, wie dieses Dornröschen der Gebrüder Grimm, ne? Also es schläft und wartet, bis es entdeckt wird und wachgeküsst wird. Dieses, Mist, jetzt war ich in der Gehaltsverhandlung, der hat mich gar nicht gefragt, ob ich eine Gehaltsverhandlung bin. Ist ja total ärgerlich. Und deshalb, das ist wirklich ein Grund, auch studienmäßig bewiesen, Männer verdienen immer noch mehr Gehalt, weil sie häufiger nach Gehalt fragen. Und es ist auch dieses, oh, jetzt saß ich im Meeting, jetzt hat er mich gar nicht gefragt, ob ich bei dem wichtigen Projekt dabei sein will. Ja. Nee, natürlich nicht. Also wir dürfen manchmal echt aus diesem Dornröschenschlaf kommen und nicht warten auf den Prinzen, machen uns einen doppelten Espresso und schießen los und bieten aktiv bitte unsere Mitarbeit an. Fragen aktiv nach den Dingen, die wir haben wollen. Ja, also es gibt ein Kapitel, die geheimen Wünsche von Frauen, und viele Frauen fragen einfach nicht, die trauen sich's nicht. Und das ist was, da stehen wir ganz oft selbst im Weg, und da gibt es natürlich noch viel mehr Sachen, gerade auch Thema schlechtes Gewissen ist was Frauen überproportional mehr trifft als Männer, statistisch auch gesehen, und das hat einfach den Grund, dass wir 80% der Care-Arbeit zu Hause machen und du ein deutlich schlechteres Gewissen hast, wenn du zu deiner Tochter sagst, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, als wenn du einen Termin mit einem Kollegen absagst. Und das ist zum Beispiel auch was. Im Supermarkt des schlechten Gewissens haben wir einen vollen Warenkorb für Frauen. Das ist so. Und das ist auch was, da stehen wir uns selbst im Weg, und durch schlechtes Gewissen kommst du nie in deine Leistungskraft. Ja? Du hast immer dieses, irgendwas wabert hinten rum und du hältst 30-40% deiner Leistung zurück, weil du fühlst dich schlecht, weil du hast deiner Tochter gerade eine Absage gegeben. Und da gibt es ganz viele Themen, wo Frauen auch über ihre eigenen Füße und High Heels stolpern, und da dürfen wir Mädels auch ganz gut mal hinschauen.
Super. Dann würde ich jetzt Richtung Abschlussfrage des Hauptteils tendieren.
Sind wir schon durch, Danny?
Nee. Mit dem,
der, jetzt haben wir warm gesprochen.
Ich hab ja in meinem Skript, das du ja mal hast, steht irgendwie mal eine Durchschnittszeit, wann sind 55 Minuten anvisiert. Ich habe, glaube ich, die 90 Minuten jetzt lange standardisiert inzwischen schon. Das heißt, die Folge, die heute rausgekommen ist, aber das war ein Mann, Manfred Prior, 1:41, glaube ich, die Folge. Und ich mache mir keine Sorgen, dass der persönliche Teil, der auch natürlich fachliche Anteile enthält, zwar kurzweilig, aber nicht kurz wird. Wenn wir aber das inhaltliche Gespräch trotzdem mal zusammenfassen würden, und zwar wäre das die zusammenfassende gemeine Frage für dich: Wie erobern Frauen Männerwelten?
Auf jeden Fall erobern sie Männerwelten mit ihrer vollen Weiblichkeit, die sie bitte ab heute überhaupt nicht mehr verstecken müssen, ne? Mit ihren weiblichen Raffinessen, mit ihren weiblichen Qualitäten, ne? Und mit dem guten Gefühl, und das versuche ich den Ladies immer an die Hand zu geben, wenn du in den Raum mit Männern reinkommst, hab ein Triggerspruch im Kopf: Ich bin willkommen und man freut sich auf mich. Und damit gehst du mit einer ganz anderen Haltung rein, als dieses, oh mein Gott, die werden mich fressen.
Ja, super. Und ich würde es einfach mal spiegeln, wenn wir jetzt hier den Podcast zu zweit machen. Katrin ist ja immer in ihrer kompletten Stärke da. Sie ist immer charmant. Sie holt sich das Wort, wenn sie es braucht, ohne dass ich mich übergangen führe, mit Humor, mit Charme, aber auch mit Durchsetzungsstärke. Das heißt, man fühlt sich immer auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, genau dieses Yin und Yang, was es dann eben braucht und was es dann diesen Ausgleich macht, auf Augenhöhe, wertschätzend, mit einer gewissen Leichtigkeit und gleichzeitig der Professionalität im Hintergrund. Und wenn man das Ganze einfach auf das Business überträgt, ich glaube, dann hat man wirklich die Augenhöhe, die man sich beidseitig wünscht.
Ach, immer Dankeschön. Das war jetzt fast ein kleiner Heiratsantrag, Danny, oder? Ich danke dir von Herzen. Die Zuhörer können es gar nicht sehen, aber ich bin gerade den ganzen Kopf größer. Dankeschön. Ich kann das wirklich zurückspielen. Und da schwingen wir wirklich sehr an diesen männlich-weiblichen. Aber du hast ja auch sehr viele weibliche Anteile, ich männliche. Also wir schwingen da schön. Und darum geht es, gemeinsam zu schwingen, gemeinsam das aufzusetzen. Weil wenn es gemeinsam klappt, wird es noch erfolgreicher.
Lass ich so stehen, ich lasse das letzte Wort. Hab aber das Privileg der Überleitung, denn wir gehen jetzt in den persönlichen Teil über. Meine Zuhörerinnen wissen ja, der ist ja standardisiert, aber wenn ich natürlich Gäste habe, die das zweite Mal hier zu Gast sein dürfen, dann könnt ihr euch einfach die Folge davor nochmal anhören. Dann stelle ich natürlich andere Fragen und die habe ich jetzt so ein bisschen auch darauf bezogen, worum es heute geht, nämlich um Frauen in Männerdomänen. Und deswegen meine Frage an dich, was war der entscheidende Moment in deiner Karriere, der dich dazu bewogen hat, dich intensiv mit dem Thema Frauen in Männerdomänen auseinanderzusetzen?
Das war ein nicht so schöner Moment, Danny. Ich habe Karriere gemacht und bin aufgestiegen und musste mir in der Tat anhören, ich wag's gar nicht, ihr zu sagen, aber dann müsst ihr sonst einen Piepton drüber legen, die hat doch ihren Tittenbonus genutzt, um hochzukommen. Und das war so derb unter der Gürtellinie, dass ich gesagt habe, das denkt man von mir oder das denkt man von Frau, die Karriere macht und die aufsteigt. Und das sind manchmal wirklich so Grausamkeiten, die aber auch so ein Ding jetzt erst recht auslösen. Und das war eine Geschichte, die zitiere ich selten, aber das war so ein Ding, wo ich dachte, das gehört leider auch dazu und das muss man dazu sagen. Und natürlich die Geschichte vom Anfang, du hast dieses Vorstellungsgespräch, hast gedacht, das soll jetzt der Start meiner Karriere sein. Aber das ist auch was eher zur Dark Side of Finance gehört und das habe ich leider auch schon mal hören müssen. Und das war auch ein ausschlaggebender Punkt zu sagen, stopp, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf.
Gab es persönliche Herausforderungen oder Erlebnisse, die dich besonders geprägt haben, während du an deinem Buch gearbeitet hast?
Oh ja, also die beste Herausforderung ist, auf einem 2-Meter-Tisch, der aus Holz ist, ein 5 cm großes Holztrapez noch zu finden oder Holzquadrat, was nicht belegt ist mit Zetteln und was nicht belegt ist mit Büchern und Research und Studien. Und ich habe ja so eine Zettelwirtschaft. Ich liebe es, Sachen anzufassen. Ich bin so ein haptischer Mensch. Und was mich natürlich sehr bewegt hat, war auch die Ladies im Vorfeld zu interviewen und wirklich ihre ganz ungeblümte und ganz ungefilterte Meinung zu hören. Und das ist jetzt kein Interviewbuch, wie frühere Bücher von mir waren, sondern sind manchmal Zitate drin von einzelnen Ladies. Und mich hat das sehr bewegt, dass die so offen waren mit dem Thema, so bereitwillig waren. Und alle, die jetzt auch bei der Hugendubel-Premiere am 15. März in Frankfurt dabei sind, das sind auch alles Ladies, die Lust haben, das zu teilen und das Thema nach vorn zu bringen. Und das finde ich schön, dass Frauen da füreinander einstehen und sich wirklich gegenseitig supporten. Also das hat mich sehr berührt.
Wie gehst du persönlich mit Stereotypen und Vorurteilen um, die dir in deinem beruflichen Umfeld begegnen?
Immer mit Humor. Immer mit Humor. Also ich überlege mir, wie viel Energie möchte ich jetzt wirklich hier reinsetzen, um den anderen vom Gegenteil zu überzeugen. Ist hier schon Hopfen und Wasser und Malz überhaupt verloren? Aber meistens konnte ich mit irgendeinem Spruch, der dann gerade passt. Ne? Also Klassiker. Die habe ich aber im Vorfeld dann meistens irgendwie schon parat. Je nachdem sammle ich ganz gerne. Ein paar habe ich ja von schon zum Besten gegeben. Humor hilft immer weiter. Mhm.
Kannst du eine Situation teilen, in der deine Emotionen im Business-Kontext eine positive Wirkung hatten, entgegen der gängigen Meinung, dass Emotionen im Geschäftsleben fehl am Platze sind?
Ja, kann ich gerne teilen. Wir hatten im Vertrieb eine recht taffe Verhandlungssituation mit der Gegenpartei. Und das war alles 5-mal Pokerface um mich drumherum. Und ich bin recht gut da drin, Emotionen abzuspüren. Ich bin recht gut da drin, ich bin ein sehr spüriger Mensch, recht gut da drin, auch zwischen den Zeilen zu lesen. Auch wenn du ein Pokerface hast, ich merke, wenn ein Auge zuckt oder wenn der auf einmal, weißt du, wenn die Mundwinkel so sich bewegen oder wenn irgendwas passiert, also wenn ein innerer Schockmoment für denjenigen passiert, so ein Überraschungsmoment. Und das ist Wahnsinn, bin ich echt wie so ein Spürhund, wie so ein Trüffelschwein, weibliches, schönes Trüffelschwein. Und das ist was, da haben auch die Männer natürlich profitiert, weil die dann im Nachgang zum Feedback zu dem Gespräch auch mal gesagt haben, Katrin, was hast du wahrgenommen? Und das war wahnsinnig hilfreich für den nächsten Gesprächsverlauf.
Ja, stark. Wie hat sich deine Sicht auf die Rolle von Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen im Laufe deiner Karriere verändert?
Das ist schön. Also es ist eine schöne Frage, weil die hat so ein bisschen zwei Perspektiven. Also einerseits merke ich, wie viel, also wie ich Frauen bewundere, wie viel die abliefern, was die tagtäglich wuppen, was die machen, oft ohne zu meckern und einfach, weil sie da drin sind. Und andererseits bin ich jetzt in der Lebensphase als Frau, die vielleicht ein bisschen raus ist aus der Amazone, die immer mit voller Kraft voraus und brachial mit dem Kopf durch die Wand, so ein bisschen mehr in dem Zeitalter der Regentin, die auch sagt, ich kann zwar noch alles, ich will aber nicht mehr alles. Und ich wähle aus, ich nehme das, ich nehme das und ich nehme das. Und das möchte ich nicht mehr. Und das kann ich nur jeder Frau empfehlen, mal mit der Brille drauf zu gucken, weil du hast so viele Angebote vom Leben, egal ob das ein schräger Spruch ist oder ob das eine Karrieremöglichkeit ist, zu fragen, willst du das überhaupt? Du musst nicht alles annehmen. Und das finde ich schön, dass das auch mitschwingt, einerseits Bewunderung und einerseits der Schritt zurück, zu sagen, hey, ich bin jetzt die Regentin, meine Regeln, mein Leben.
So, und jetzt muss ich das, die Schwierigkeit gerade ein bisschen anziehen.
Das reicht dir alles noch nicht hier.
Welche persönlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten, außer Humor und Sensibilität, glaubst du, haben dir geholfen, in einer männerdominierten Branche erfolgreich zu sein?
Welche persönlichen Eigenschaften? Also ich glaube, ich bin natürlich ein absoluter entschiedener Mensch. Also ich hatte jedes Mal in meinen Zeugnissen stehen, Frau Leinweber ist entscheidungsfreudig. Also ich weiß nicht, ob das dann so der Geheimcode ist für, die trifft so viele Entscheidungen. Ich bin immer sehr entschieden. Also nicht unbedingt schwarz-weiß, aber ich habe sehr schnell eine klare Meinung zu Themen. Und das kommt bei Männern unfassbar gut an. Also wenn dich jemand fragt und du sitzt beim Geschäftsführer drin, beim CEO oder bei jemandem und du eierst darum und sagst, naja, muss ich vielleicht meinen Mann nochmal fragen oder stimmt das nochmal mit dem Team ab, kannst du machen. Führungspersönlichkeiten entscheiden und versuchen dann das Team so zu inspirieren, dass diese Entscheidung vom Team getroffen wird, wenn sie im Vorfeld das Team nicht schon abgeholt haben mit der Entscheidung. Und das ist was bei Männern wahnsinnig gut ankommt.
Ja, finde ich ein super, super Thema. Unabhängig vom Geschlecht mag ich ja diese ganzen, wenn es zu New Work trendig ist, zu viel Commitment, zu viel, ich hole nochmal Konsens ein und ich drehe nochmal eine Schleife und nochmal eine Schleife. Sorry, in der VUCA-Welt heißt es auch, Entscheidungen zu treffen und schnell zu treffen. Der CEO, der einen Konzern lenkt, kann nicht alle, die ganze Belegschaft fragen. Da geht es um Entscheidungsfreude, um Verantwortungsbewusstsein, denn jemand sitzt auf einer Position, um Entscheidungen zu fällen. Und ganz geschlechterunabhängig finde ich das nämlich ganz wichtig und stark. Relativiert nicht, macht's nicht zu weich, macht nicht die Extraschleife, lasst auch einfach eine klare Botschaft, wenn er die basierend auf einem guten Entscheidungs- und Beurteilungsprozess gefällt habt, sagt die Entscheidung und selbst wenn das Gegenüber dann kritisch guckt, vielleicht guckt er einfach nur kritisch, weil er positiv überrascht ist, dass so eine klare Entscheidung kommt.
Ja. Und nutze gern dein emotionales Bauchgefühl und hab keine Angst vor Halbwissen. Also und das sehe ich ganz oft auch, das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Geht wie gesagt wieder nicht um die Stereotype reinzugehen, aber das ist mir einfach in vielen Meetings aufgefallen. Männer hauen ganz schnell Tatsachen raus, die sie manchmal gar nicht wissen. Also das ist so, das tun sie dann vielleicht im Nachgang nochmal, korrigieren die Zahl oder es war dann doch nicht das wichtige ausschlaggebende Detail, das können Frauen auch. Also hab keine Angst vor halbgaren Wissen, im Nachhinein kannst du nochmal die Zahl konkret nachnennen, wenn die jetzt nicht 90% abweichend ist, aber das funktioniert alles, das darfst du gerne mit rausholen bei deiner Entscheidung.
Ja. Gibt es ein spezifisches Vorbild oder eine inspirierende Persönlichkeit, die deinen Weg maßgeblich beeinflusst hat?
Nö. Also es gibt, glaube ich, viele tolle Menschen. Es sind bei mir gar nicht immer so große Größen wie, keine Ahnung, Angela Merkel oder Frau Lagarde oder so. Es sind einfach wirklich Menschen, die mich phasenweise begleitet haben. Auch viele tolle Frauen. Und ich schätze es bei Frauen immer, die Freiheit und Verbund miteinander leben können. Also du hast Freiheit, Entscheidungsfreiheit, hast aber trotzdem das Commitment zur Gruppe. Und das sind oft Frauen, die mich begeistern. Da fühle ich mich sehr widergespiegelt von dem, wie ich es gern leben möchte und auch lebe.
Mhm. Wie balancierst du persönliche und berufliche Verpflichtungen? Und hast du Tipps für Frauen, die in ähnlichen Situationen sind?
Das ist eine schöne Frage. Ich mache den Tintenfisch, Danny. Ich mache super Multitasking und das empfehle ich keiner Frau, weil das zum Mental Overload führt. Manchmal geht's leider nicht anders. Ich hatte neulich einen schönen Post auf LinkedIn und ich, also ich verkaufe keine Märchen, das sind alles echte Geschichten. Ne? Und da ging es darum, dass wir als Beispiel, dass meine Tochter ihren 10. Geburtstag gefeiert hatten. Das ist ja schon eine halbe Teenie-Party mit 12 Gästen. Und ich stand in der Küche und habe diesen Kuchen vollendet, überall Geschenkpapier und Schleifen, ich mit so einer Schere bewaffnet und noch Wahrheit oder Pflichtspiel gebastelt. Und dann kommt mein Mann rein und stellt die Frage, was machen wir eigentlich morgen zu Rosis Party? Und ich dachte, wir müssen eine kurze Blitzscheidung in der Küche machen. Und ich habe ihn so beneidet für diese Klarheit in seinem Kopf, worum ich mir alles im Vorfeld schon Gedanken gemacht habe. Weil wir sind ins Schwimmbad gegangen, bestellt Schwimmnudeln und Geburtstagskarten und weiß der Kuckuck. Und er hat gefragt, was machen wir morgen? Das fand ich total cool. Und dann habe ich gesagt, ich weiß, was du jetzt morgen machst, denn wir müssen die Aufgaben jetzt aufteilen. Also das ist ein großes Ding, bitte Ladies, verteilt die Aufgaben und nicht erst, wenn ihr kurz vorm Umfall seid und da wie ich mit Geschenkpapier und Schleife und Kuchen da alleine da steht, sondern bitte im Vorfeld schon, bevor es soweit ist.
Kam mir ein wenig vertraut vor, die Situation gerade.
Okay. Aber ich glaube, Männer können ganz gut auch mit To-Do-Listen umgehen. Das habe ich jetzt gelernt, Danny. Oder wie ist das bei dir? Weil mein Mann sagt zu mir immer, gib mir eine To-Do-Liste. Dann denke ich, das ist doch ekelhaft. Also ich will ja auch keine To-Do-Liste bekommen. Sagt er, nee, ich weiß, wo ich überall einen Haken dran machen kann. Ist das bei dir auch so?
Ja, ganz, ganz wichtig. Wir wollen einfach nur die klare Aufgabe haben. Ne? Also sag uns das und wir machen das. Wir sehen nichts, wir sehen die Aufgaben nicht, wir fühlen die nicht. Wir merken, die Frau hat sie in der Hand, da wollen wir jetzt nicht stören, weil dann ist sie gerade irgendwie gereizt, weil sie gerade Mental Overload ist. Dann
das kriegen ist schön, wir wollen auch nicht stören, na guck mal an.
Ja, und das klingt jetzt so gönnerhaft. Das klingt jetzt so gönnerhaft, aber...
Nein, überhaupt nicht. Ich fand das mal, du sag uns das, wir machen das. Mehr gibt's gar nicht zu sagen. Das waren noch tolle Worte, Danny.
Ja, wir brauchen noch Schwimmnudeln. Wir brauchen die Uhrzeiten, Öffnungszeiten. Haben wir Platz? Müssen wir uns anmelden? Was kostet das Grippenticket? Ich habe dir eine Liste gemacht, bitte prüf das. Und dann sind wir dankbar, dass wir das... abarbeiten können, ohne nachher einen bösen, zynischen, ärgerlichen Blick zu kriegen, sondern unser aktives Belohnungssystem. Wir dürfen da so einen Haken auf so eine Liste machen. Da steht jetzt, okay, ab 10 Uhr dürfen wir ins Schwimmbad, Schwimmnudeln gekauft und dann holen wir unsere Tätschchen zurück. Hast du fein gemacht und dann freuen wir uns, dann dürfen wir uns mit dem Gerstensaft unserer Wahl wieder auf die Terrasse setzen und freuen uns, klopfen uns auf die Schulter und sagen, okay.
Mega, es war so schön beschrieben, Danny, danke für diesen Lacher.
So, zurück zum Beruf. Welche Veränderungen im Umgang mit Geschlechterrollen im Berufsleben wünschst du dir für die Zukunft?
Oh, das ist eine schöne Frage. Also da können wir ja alleine schon einen Podcast drüber machen. Ich glaube, ich wünsche mir, dass wir von dieser Trennung, die es immer gibt, einfach ein Stück weit wegkommen. Wieder so ein bisschen zu diesem Menschsein. Ja? Also es nicht mal darum geht, Männer, Frauen und die machen das und wer macht das. Natürlich könnte man jetzt ketzerisch sagen, Katrin, du hast ein Buch darüber geschrieben und da stehen Vorurteile drin. Es geht wirklich darum, aufzuräumen damit und nicht übereinander zu sprechen, sondern miteinander zu sprechen und da wieder eine Verbindung zu schaffen. Und ich habe wirklich immer den Ansatz, der Beste soll es machen. Und mir gehen deshalb auch, und ich hoffe, ich mache damit jetzt nicht so viele Fallen, mir gehen deshalb die Frauenquoten auch echt auf den Keks. Weil natürlich ist es eine Eingangstür, dass Frauen irgendwie Fuß fassen können, aber du hast wieder diese künstliche Pflichtklappe drauf. Und ich hätte es gern fließender und eine Offenheit. Und ich glaube, dieser Gedanke, starke Männer haben keine Angst vor starken Frauen und starke Frauen lassen Männer Helden sein, der sagt eigentlich alles.
Vorletzte Frage. Welche Rolle spielt die gegenseitige Unterstützung unter Frauen in deinem Berufsleben?
Oh, der ganz, ganz große Rolle, lieber Danny. Also die ist essentiell, dass wir Frauen uns da austauschen und unterstützen. Ich habe ja auch, das glaube ich, habe ich noch gar nicht erzählt, eine Frauenloge gegründet. The Art of Female heißt die, in dem es auch genau darum geht, dass es ist jetzt nicht das x-te Business-Netzwerk, sondern es geht darum, dass man sich wieder mit die weiblichen Facetten lebt und als Frau auch mal fallen lassen kann. Wenn du ausgebrannt bist, wenn du erschöpft bist, die Muskelknöpfe mal ausstellen kann. Und ich glaube, wenn Frauen sich nicht gegenseitig unterstützen, wer soll es denn dann machen? Ich finde, das ist so essentiell. Und deshalb plädiere ich wirklich davon, lasst die Ziege von der Leine und helft euch gegenseitig, Mädels.
Sehr schön. Jetzt ist fast so ein schönes Schlusswort, dass ich mich nicht Frau fast die letzte Frage nochmal zu stellen. Aber ich habe es ja angekündigt, dann machen wir das auch noch. Wie definierst du Erfolg für dich persönlich? Und wie hat sich diese Definition im Laufe deiner Karriere verändert?
Auch eine tolle Frage. Denkst du, stellst immer so viele schöne und kluge Fragen. Also Erfolg bedeutet wirklich für mich, langfristig das zu tun, was meiner Leidenschaft entspricht. Und das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Es bedeutet immer noch das Gleiche, das zu tun, was meiner Leidenschaft entspricht und wirklich so von innen rauskommt. Also nicht, was ich da für ein Label drauf habe. Und damit natürlich auch Geld zu verdienen. Ganz klar. Also ich bin Bankerin, Ex-Bankerin. Erfolg bedeutet nicht, wie viel ich auf dem Bankkonto habe, sondern es heißt aber auch, dass das, was ich tue und was ich leidenschaftlich gern tue, sich monetarisieren lässt. Und das darf es ganz gut machen.
Und ich finde, das ist auch noch ein schöner Business-Abschluss neben den ganzen privaten, weichen Themen. Wir machen unser Ikigai, wir machen das, was wir lieben und wir wollen damit Geld verdienen. Ja, liebe Katrin, vielen, vielen lieben Dank, wieder mal für... Ja, so ein humorvolles, charmantes und informatives Gespräch über wie Frauen Männerwelten erobern. Vielen lieben Dank, dass du wieder Gast im Paperwings Podcast warst.
Darf ich noch was sagen?
Ja.
Ach so. Ich habe wieder eine große Freude. Ich dachte, ich bin jetzt schon abmoderiert. Es hat so viel Spaß gemacht und es ist immer, also du hast so viele tolle Fragen. Wir schwingen da so toll. Und ja, vielleicht konnte ich dir dem einen oder anderen Zuhörer, der einen oder anderen Zuhörerin ein bisschen Appetit aufs Buch machen. Und wie gesagt, es ist auch was, wo die Herren der Schöpfung gern reinschauen dürfen, denn es geht nur gemeinsam. Und ja, der Markt hat Sehnsucht nach Frauen und da dürfen wir Ladies jetzt nach vorne.
In diesem Sinne, tschüss!
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.